Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Wahrheit irgendwo hier drin. Euer integrativer und hoffentlich auch liebster Psychiatrie-Podcast aus dem hohen Norden, aus der Kai-Jaspers-Klinik vor den Toren Oldenburgs. Ich bin Emma und gemeinsam mit Leon und Deborah versuche ich durch diesen Podcast die Psychiatrie zu euch nach Hause zu bringen und für mehr Verständnis und weniger Stigmatisierung rund um psychiatrische Erkrankungen zu sorgen. Das ist natürlich ein sehr, sehr großes Ziel und genau deswegen holen wir drei uns im Rahmen der ExpertInnen-Folgen regelmäßig Hilfe. Heute darf ich mit einem ganz besonderen Experten sprechen, der hier bei mir ist, und zwar zum Thema Deeskalation, Gewaltprävention, und ich durfte mit dir auch schon das Deeskalationstraining machen. Aber jetzt erzähl doch mal, wer bist du überhaupt?
Hallo, mein Name ist Frank Behrens. Ich arbeite hier in der Kai-Jaspers-Klinik als freigestellter Deeskalationstrainer. Ich bin schon seit vielen, vielen Jahren hier im Haus, seit Mitte der 90er Jahre. Ich habe 1997 meine Ausbildung zum Krankenpfleger beendet. Seitdem arbeite ich auf den Stationen im Suchtkontext oder auch in der Allgemeinpsychiatrie.
Ich bin ganz gespannt, dass wir jetzt gleich noch viel tiefer da einsteigen werden. Aber zu Beginn machen wir erstmal ein kleines Spiel. Und in dem Spiel bin ich unfassbar schlecht. Ich habe heute noch eine andere Folge aufgenommen mit deinen Kollegen und da habe ich schon wieder versagt in diesem Spiel und war beide Male falsch. Deswegen bin ich ganz gespannt, was für Geschichten du mitgebracht hast.
Also drei Geschichten, wovon eine nicht ganz der Wahrheit entspricht.
Richtig.
Okay. Die erste Geschichte handelt davon, dass ich mit meiner Familie in Schweden war. Wir waren auf einer Waldwanderung und kamen dann zu einer Hütte. Und weil es schon sehr weit fortgeschritten war, haben wir uns überlegt, okay, zurück ist nicht so eine gute Idee, also übernachten wir in dieser Hütte und haben das dann auch gemacht. Ja, es war die Nacht war kurz, weil Mittsommer und war sehr interessant, dort zu nächtigen. Die zweite Geschichte hat was mit Sport zu tun, was ich sowieso auch gerne mag. Wir organisieren hier seit 15 Jahren hier in der Gegend eine Laufveranstaltung, den Grischsteder Mailauf, jetzt zum 35. Mal. Wir haben das vor 15, 16 Jahren übernommen, meine Frau und ich, und der ganze Ort steht dahinter und organisiert und spendet dann Kuchen, Feuerwehr, unterstützt uns und sowas. Ich habe das gemacht, nachdem ich den Lauf im Jahr 2007 gewonnen habe. Danach, also die 10 Kilometer, und danach bin ich dann eingestiegen in die Orga und wir haben es dann quasi übernommen. Die dritte Geschichte hat was mit Achtsamkeit zu tun. Meine Frau hat mir zum Wochenende, ich war etwas gestresst bei der Arbeit, und dann sagt sie, zum Geburtstag habe ich dann von ihr geschenkt bekommen, ein Wochenende in einem Yoga-Retreat-Zentrum. Yoga Vidya heißt das. Das war sehr entspannend, dachte ich. Es fanden von morgens um 6 Uhr bis abends um 21 Uhr irgendwelche Seminare statt und man konnte sich das aussuchen, ob man das wollte oder nicht. Einige mussten das machen, weil die dort auch die Ausbildung machen.
Okay.
Ausbildung zur Yoga-Trainerin oder zum Yoga-Trainer.
Spannend. Also ich gucke gerade in dein total grinsendes Gesicht und weiß nicht so ganz, bei welcher Geschichte du mich veräppelt hast. Also ich weiß, dass du läufst und deswegen glaube ich, dass das stimmt. Und du bist ja auch sehr engagiert. Dementsprechend nehme ich dir das sofort ab, dass du das da jetzt auch übernommen hast. Das mit Schweden passt auch, weil ich glaube, du bist so jemand, der sehr gerne draußen unterwegs ist. Die letzte Geschichte. Ich weiß nicht, wieso du dir das ausdenken solltest. Deswegen würde ich eigentlich auch sagen, dass es stimmt. Okay, warte, lass mich. Es könnte natürlich sein, dass deine Frau eigentlich, weil du hast mir mal erzählt, dass du deine Frau bei einem Event irgendwie in Hamburg oder so begleitet hast, wo sie auch sportlich aktiv war. Vielleicht hat deine Frau auch den 10-Kilometer-Lauf gewonnen und übernommen und deswegen stimmt die zweite Geschichte nicht. Okay, ich sage, die zweite stimmt nicht.
Also das mit dem Grischsteder Mailauf.
Ja.
Das ist korrekt.
Heute hast du endlich
richtig
gewonnen.
Geraten. Ja. Genau, wir organisieren diesen Lauf seit jetzt zum 16. Mal. Am 1. Mai findet er statt. Aber ich habe den nicht gewonnen. Bin erst mit 2007 mit Laufveranstaltungen eingestiegen, dass ich da wettkampfmäßig unterwegs war.
Hat deine Frau ihn denn gewonnen?
Auch nicht.
Oh, meine Theorie war falsch, aber meine Idee war richtig. Von richtig. Daher bin ich total zufrieden mit meiner Leistung heute.
Das andere stimmt tatsächlich, ja.
Mhm. Sehr schön. Ja, spannend. Ich glaube, wir haben schon einen tieferen Einblick jetzt über dich und deine Person bekommen. Und sind jetzt noch viel gespannter, von dir mehr über Deeskalation und Gewaltprävention zu erfahren. Jetzt ist natürlich eine Frage, die ich dich direkt am Anfang stellen möchte. Was bedeutet das denn überhaupt? Also was bedeutet zum Beispiel Deeskalationstraining?
Das heißt, wir sollten Menschen kennenlernen und Verhalten verstehen. Ich habe immer gesagt, das Verhalten verstehbar machen. Tatsächlich gibt es da einen Fachbegriff für Verstehenshypothese. Und das ist, was mir wichtig ist, dahinter zu gucken, welches Verhalten zeigt der Mensch und was steckt dahinter. Ist es aus einer Emotion heraus, Angst, Wut, Trauer, Scham oder so? Oder ist es aus, dass er gerade Schmerzen hat und nicht weiß, wo er damit hin soll? Da spricht Prodema ja von den verschiedenen Deeskalationsstufen. Da ist einmal die Deeskalationsstufe 1, die Verhinderung der Entstehung von Gewalt und Aggressionen. Dazu zählen bauliche Strukturen, dass man dann überlegt, welches Setting wäre passend für ein Klima, wo ich nicht unbedingt mich unwohl fühle. Wie sind die Lichtverhältnisse? Wie viel Platz haben wir? Wie sind die Zimmer ausgestattet? Jedes Zimmer hat, also es finden überwiegend 2 Bettbelegungen statt, manchmal aber auch mehr. Auf einer Station ist es so, dass nur Einzelbelegungen stattfinden und das ist auch gut so für Menschen mit Intelligenzminderung und Autismus-Spektrumstörung. Das ist eine kleine Station. Das führt dazu, dass sie einen Rückzugsort haben. Die haben auf einer geschützten Station einen Chill-Out-Room. Man kann Besprechungsräume, man kann Besucherräume nutzen, um den Patienten und Patientinnen das auch anzubieten. Mensch, sie können sich dahin mal zurückziehen. Sie müssen jetzt nicht hier auf dem Flur sein. Die Belegungssteuerung sollte auch so sein, dass nicht zu viele Menschen auf einer Station sich wiederfinden, aber es klappt nicht immer, weil wir einen Versorgungsauftrag haben. Das ist durchaus auch bewusst, dass dann zu viele Menschen auf der Station sind. Und da klappt es dann vielleicht nicht. Und da muss man dann überlegen, wie können wir das verändern.
Also zu der eigenen Haltung kommen dann aber auch noch Sachen, die man vielleicht erst gar nicht auf dem Schirm hat bezüglich Gewaltprävention. Also auch strukturelle Sachen, räumliche Begebenheiten, ob es da hell ist, ob es da dunkel ist und so weiter und so fort. Aber wenn man so darüber nachdenkt, dann macht es natürlich Sinn, dass es eine große Rolle in der Gewaltprävention spielt. Und du hast gerade schon die erste Deeskalationsstufe angesprochen von Prodema. Wie viele gibt es denn insgesamt? Und kannst du vielleicht einmal übergreifend quasi sagen, was diese einzelnen Stufen sind und dann können wir genauer darauf eingehen.
Also es gibt insgesamt 7 Deeskalationsstufen nach dem Schema von Prodema. Es gibt noch andere Deeskalationsmodelle, die wir auch hier im Haus fahren. Aktuell ist es das Deeskalationsmodell nach Safe Words, was implementiert wird. Aber auch da unterstützt das Deeskalationsschema nach Prodema. In dem Sinne, wie reden wir, was sagen wir? Die Deeskalationsstufen sind beschrieben als Deeskalationsstufe 1, Verhinderung der Entstehung von Gewalt und Aggressionen, also die bauliche, technische Maßnahmen. Dazu zählen aber auch Mitarbeitermodifikationen. Wie befähigen wir die Mitarbeiter, mit den Patienten sensibel umzugehen? Wir sind jetzt hier gerade auf der Station 75. Die Mitarbeitenden sind geschult worden, sind informiert worden, vor 1,5 Jahren, glaube ich, über integrative Validation nach Nicole Richard. Da sind alle Mitarbeiter nach und nach dann geschult worden, wie reden wir mit demenzerkrankten Menschen? Was ist da wichtig? Validation bedeutet da, es ist ein Begegnungskonzept. Ich begleite dich, ich weiß deine Biografie, ich weiß, wie ich dich ansprechen kann. Ich weiß, dass du dich verhältst in dem Moment so und in einem anderen Moment anders. Den günstigen Moment suche ich. Werte bestätige ich und sowas. Also das ist dann Teil der Deeskalationsstufe 1, dass man dahinter schaut und reflektiert, wie fühlt sich das wohl an, wenn wir jetzt eine Situation haben. Wir haben im Deeskalationstraining die Visitensituation besprochen, fällt mir gerade ein. Da sitzt der Patient in der Visite vor den Mitarbeitenden. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, sich zu verhalten. Einmal die günstige Art und Weise, sich zu verhalten, aber auch ich bin nicht transparent oder so. Ne? Dass man das nicht offen macht, nicht den Patienten auf Augenhöhe abholt. Deeskalationsstufe 1 ist auch ein großes Thema, dann Regeln. Was für Regeln haben wir hier im Zusammenleben? Und dann sollte man auch hinterfragen, sind diese Regeln denn auch notwendig? Ne? Oder was braucht es für ein gegenseitiges, wertschätzendes Begegnen?
Also in Stufe 1, wenn ich das richtig verstehe, geht es vor allem wirklich um die wertschätzende Begegnung miteinander, um das Reflektieren bei sich selber, aber auch bei den PatientInnen. Und das mit der integrativen Validation, was du angesprochen hast, finde ich auch ganz, ganz wichtig, dass man die Patienten da auch irgendwo abholt, wo sie sind. Und das hat aber, finde ich, auch ganz viel mit Begegnung auf Augenhöhe zu tun. Und bei der Deeskalation Stufe 2, wie geht es dann weiter?
Ja, da findet dann diese Veränderung der Sichtweisen statt. Dass die Mitarbeitenden gucken bei sich, wie wirke ich? Du hast vorhin angesprochen, dass man auch ganz viel nonverbal ausdrückt und dass man sich das bewusst macht. Was drücke ich gerade aus und wie wirkt das wohl auf das Gegenüber? Das gesprochene Wort hat auch eine Bedeutung, ja, aber alles, das Ganze drumherum, mimisch, gestisch, das spielt eine große, große Rolle. Und das auch das, wie man etwas sagt. Veränderung der Sichtweisen und Interpretation aggressiver Verhaltensweisen heißt, der Patient schreit herum, beleidigt mich vielleicht sogar noch. Was hatte ich gesagt? Lass mich in Ruhe, du Arschloch oder sowas. Ja, da kann man verschiedene Sachen dann raushören. Dann kann man dann einmal verstehen, der beleidigt mich, das muss ich mir nicht gefallen lassen, oder der möchte seine Ruhe haben. Diese Beleidigung ist natürlich nicht in Ordnung, aber in dem Moment das anzusprechen, wäre nicht so gut. Ja? Das führt nicht zu Deeskalation. Was ist günstig zu sagen in der Deeskalation, was ist ungünstig zu sagen? Das wird in der Deeskalationsstufe 2 deutlich. In der Deeskalationsstufe 3 gucken wir dahinter, welches, also das Verständnis der Ursachen des Verhaltens. Die Patienten verhalten sich aufgrund einer Reaktion auf etwas. Das haben wir vorhin schon besprochen, das, was da dann kocht in dem Topf, diese Wut, diese Verzweiflung. Das ist gleichzeitig auch ein Mitteilungsversuch. Die Patienten, es heißt häufig, die Patienten sind aggressiv. Aber ist es das wirklich? Die verhalten sich herausfordernd, weil die es nicht anders können. Und wir unterstützen die Patienten, dass sie es erkennen und sollten da professionell mit umgehen. Und das ist nicht immer so einfach.
Auf jeden Fall. Du hast ja auch schon mit uns dann auch ein paar Situationen durchgesprochen, wie man wo dann auch reagieren kann, sollte. Und da war es ja auch teilweise so, dass das Beispiel, was du gerade genannt hast zum Beispiel, mit dem lass mich in Ruhe, du Arschloch. So, natürlich ist das nicht nett, aber da spielt natürlich auch dieser ehrliche Blick in den Spiegel und professionelle Distanz beziehungsweise professionelle Nähe eine sehr große Rolle. Denn es ist natürlich wichtig, dass ich in dem Moment es nicht auf mich selber übertrage, weil natürlich bin nicht ich gemeint mit Arschloch in dem Moment, sondern es ist die Situation gemeint, die Institutionen womöglich, also das, was dahinter steckt, aber halt eben nicht ich. Und sich dessen bewusst zu sein, ist, glaube ich, ganz, ganz entscheidend für diese ersten Schritte, die wir gerade besprochen haben, oder vor allem für die Deeskalationsstufe 3, richtig?
Genau, das ist richtig. Nochmal, es ist nicht in Ordnung, dass der Patient mich beleidigt. Ja? Aber meint er wirklich mich oder mich als Repräsentant der Einrichtung? Man könnte das dann in der Folgesituation, vielleicht am folgenden Tag, nochmal ansprechen und sagen, Mensch, das hat mich da gestern auch getroffen, das war nicht in Ordnung. Häufig habe ich erlebt, dass die Patienten von sich aus herkommen und sagen, Mensch, Herr Behrens, das tut mir leid. Ne?
Und das ist dann ja auch mit ziemlich großer Scham häufig auch verbunden, richtig. Weil, wie du gerade schon gesagt hast, die PatientInnen machen das nicht, weil sie das wollen, sondern die machen das, weil sie in dem Moment nicht anders können. Und natürlich geht es trotzdem im Nachhinein darum, dass man darüber spricht und das nochmal in einem adäquaten Rahmen irgendwie behandelt, was da los war, und es auch nachbespricht. Dazu kommen wir später bestimmt auch nochmal. Aber es ist im Endeffekt so, dass man auch schauen muss, okay, was passt jetzt in diese Deeskalationssituation, weil wenn da jemand gerade ärgerlich ist und ich dann mit der Moralapostel-Karte um die Ecke komme und sage so, das geht jetzt aber mal nicht und so, dann ist es nicht angebracht und wahrscheinlich eher provozierend.
Richtig, genau. Und dann eskaliert es nur noch weiter. Und das sollten wir verhindern. Wir kommen dann zu der Deeskalationsstufe 4, wo wir besonders auch auf unsere Sicherheit achten. Also wir sollten uns nicht in Gefahr bringen. Wir sollten den Kollegen Bescheid sagen. Ich gehe da jetzt mal hin, der ist gerade ganz doll aufgeregt. Der Patient ist nicht mehr gerade erst unten, habe ich festgestellt. Der ist schon hochgekocht und ist vielleicht in einer angespannten Lage. Und da sagt die Deeskalationsstufe 4, okay, Umgang mit angespannten Klientel ist herausfordernd. Deswegen ist laut dem Kreismodell das dann auch anschließend nochmal zu besprechen, ab der Deeskalationsstufe 4. Die Deeskalationsstufen 4, 5 und 6 führen dazu, dass man auch Dinge nachbesprechen sollten, um wieder für sich auch das Empfinden zu bekommen, okay, das habe ich gut gehandelt oder da kann ich mich noch verbessern. In der Deeskalationsstufe 4 kriegt man einen konkreten Ablauf dann vermittelt. Also erstmal, was ist wichtig in puncto Sicherheit? Dann muss ich mich selber in Gefahr bringen? Nein. Wie gehe ich raus aus Situationen? Beschäftigen sich die Kollegen? Also sollte man im Vorfeld für sich klar haben, stoppen, falls notwendig. Ich unterbreche das jetzt hier und gehe raus, bevor mir was passiert. Wir arbeiten hier im Haus auf den geschützten Stationen mit der Broset Violence Checklist, also die Broset Gewalterfassungsskala. Auch die spielt da eine Rolle. Man kann dann durchaus auch sagen, Mensch, ich versuche jetzt gerade mit Ihnen in Kontakt zu treten, muss ich mir Sorgen machen, dass mir hier jetzt was passiert, dann gehe ich lieber raus. Ja? Wenn der Patient dann sagt, nein, das nicht, aber ich bin gerade so aufgeregt, dann ist das okay. Dann hat man das abgesprochen, hat für sich klar, okay, ist eine enge Kiste, aber der Patient hat zugesagt, hier passiert nichts. Die Kollegen sollten trotzdem auch auf mich dann achten, dass man nicht alleine dahin geht. Das heißt nicht, die stehen direkt neben mir, sondern die haben mich mit im Blick. Und ich begleite den Patienten dann vielleicht nach dem Ablauf, wie es Prodema sagt, also Kontaktaufnahme. Ich nehme Kontakt auf. Ohne Kontakt kann man nicht weiter deeskalieren. Dann Beziehungsphase ist die zweite Phase in der Deeskalationsstufe 4. Das heißt, was sage ich? Da ist dann ja häufig paraphrasieren heißt das, also widerspiegeln, ist das einfachste Mittel und das soll auch das einfachste Mittel bleiben. Man muss sich nichts Hochtrabendes überlegen. Ich hatte Marshall B. Rosenberg angebracht im Training, ist eine super Sache, gewaltfreie Kommunikation, aber es ist sehr komplex. Und wenn jemand angespannt ist, dann ist man selber in der Situation auch angespannt, da braucht man ein einfaches Tool. Und das ist das, was Prodema auch vermittelt.
Das wäre ja zum Beispiel sowas wie, wir können ja mal ein Beispiel kurz nachspielen. Ich bin jetzt ärgerlich und ich sage, nie werde ich hier alleine gelassen in so einem Moment. Wie würdest du dann mir das widerspiegeln? Was würdest du dann zu mir sagen?
Sie wollen Ihre Ruhe haben?
Ja.
Genau, das ist auch das, ihr müsst euch nicht großartig was überlegen, weil dann ist es nicht mehr wahrscheinlich nicht mehr echt. Ne? Dann ist es vielleicht hochtrabend und dann seid ihr das nicht mehr. Also man sollte authentisch sein. In dem, was man sagt. Man sollte die Worte gebrauchen, die man benutzt. Emma war bei mir im Deeskalationstraining und du sagst voll?
Voll. Ja, genau. Stimmt. Das ist so ein bisschen mein Wort.
Ja, das hast du auch in der Deeskalation gemacht, glaube ich. Wir haben das dann aufgenommen und dann die Situationstrainings, die wir im Deeskalationstraining machen, die haben wir dann aufgenommen auf Video und abgespielt und dann ist es so, dass das bist du dann auch. Wenn du dich verstellst, dann ist es nicht mehr, bist du das nicht mehr. Und dann fühlt der Patient das auch.
Und es könnte womöglich sogar provokant wirken.
Richtig.
Oder Ironie, als würde ich das nicht ernst nehmen.
Genau, ja. Richtig. Ja. Deeskalationsstufe 4, genau, Beziehungsphase waren wir jetzt. Es gibt 4 Phasen, also Kontakt. Ohne Kontakt kann man nicht deeskalieren. Beziehungsphase haben wir jetzt ein Beispiel demonstriert. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, etwas wiederzuspiegeln. Wenn der Patient zurückgeht, also sich bewegt, dann gehe ich auch ein Stück zurück oder signalisiere ein leichtes Zurückgehen. Dann merkt er, okay, der gibt mir den Raum, anstatt ihn zu bedrängen. Ne? Häufig ist es so, dass die Patienten Angst haben. Dann kann man das auch ansprechen. Sie haben richtig dolle Angst jetzt. Ja, habe ich auch. Ja? Dann fühlt der Patient sich verstanden. Das ist das Einzige und das Wichtige, dass der Patient sich verstanden fühlen darf. Und dann könnte man anknüpfen mit der Konkretisierungsphase, wo der Patient dann sagt, wo der Patient etwas sagt auf meine Frage, was genau macht sie jetzt gerade so traurig? Was genau macht sie jetzt gerade so wütend? Oder da kann jeder was mit anfangen und dann vielleicht auch konkret sagen, was ihn jetzt gerade aufregt.
Und dann kann man dann versuchen, auf dieses Bedürfnis, was man ja durch dieses Was jetzt genau erfragt hat, näher einzugehen, um dadurch noch weiter zu deeskalieren.
Ja. Und dann kommt irgendwann die Lösung. Häufig fallen wir mit der Lösung ins Haus und das ist gar nicht so gut in der Deeskalation. Die anderen drei Phasen vorher sind enorm wichtig. Ne?
Und ich finde es so spannend, weil das macht ja ganz, ganz viel Sinn. Weil wir haben gerade vorhin darüber geredet, was führt denn dazu, dass Menschen ärgerlich werden? Und da war ein ganz großer Punkt, dass man sich nicht verstanden fühlt, dass man das Gefühl hat, nicht gesehen zu werden, dass man womöglich nicht ernst genommen wird. Und genau das machen wir ja quasi, also wir können das Gefühl nicht rückgängig machen, aber in dieser Situation versuchen wir ja genau dieses Gefühl zu vermitteln. Hey, ich sehe dich. Hey, ich möchte schauen, was unter diesem Eisberg unterm Wasser ist quasi. Ich möchte sehen, warum es dir so geht und ich möchte auch was dagegen tun. Aber wie du schon sagst, es ist viel wichtiger, dieses Gesehenwerden zu vermitteln und dieses Verständnis auch als Haltung zu repräsentieren, als dass man im Endeffekt eine Lösung direkt dahin bringt und sagt, ah, okay, Sie wollen eine neue Cola oder Sie.
Bitteschön.
Genau, oh, bitteschön. Oh, ah, Sie haben keine Zeit alleine, dann gehen Sie doch jetzt in Ihr eigenes Zimmer und ich mach zu. Also, das ist gar nicht das, was in dem Moment gewollt ist. Also, keine direkte Lösung, die da gerade gewünscht ist.
Richtig, genau. Ja.
Und jetzt haben wir die Deeskalationsstufe 4 auch einmal kurz erklärt, was da so passiert.
Genau, das ist die Deeskalationsstufe 4.
Genau.
Dann kommen noch drei.
Genau, dann kommen noch drei.
Deeskalationsstufe 5 beschäftigt sich mit Situationen, die passieren können. Auch da ist, wie in der Deeskalationsstufe 4, das im Team bitte nachzubesprechen. Also was ist, wenn jemand nach mir greift? Wie verhindere ich das? Wie löse ich diesen Griff? Vielleicht so, dass der Patient dabei nicht zu Schaden kommt. Ja? Was ist, wenn jemand auf mich zuläuft? Wie stoppe ich ihn? Ja? Gehe ich selber auf den Patienten zu oder gehe ich zurück? Wie hole ich mir Hilfe? Ja? Dass man da drüber nachdenkt. Wie komme ich aus Situationen raus? Genau, da arbeiten wir dann mit Beispielen. Das wird, wenn das jetzt einmal vermittelt wird, festigt sich das nicht. Von daher gehe ich ja auch auf die geschützten Stationen und wir können das nochmal üben auf den 8 Stationen, die wir haben, als die nicht offen geführt werden oder so.
Das heißt, die Situation, also die Deeskalationsstufe 5 bewegt sich schon in dem Rahmen, okay, jetzt wird es wirklich ein bisschen brenzlig, wie komme ich hier jetzt gerade wieder raus, womöglich wurde nach mir gegriffen und ich muss mich aus dem Griff irgendwie lösen.
Genau,
und,
oder wie befreie ich den Kollegen? Das
genau.
Kann man dann auch noch überlegen, ja. Mhm.
Und wie, also bei diesen Stufen eskaliert es ja quasi immer weiter und ich weiß ja an sich auch, worum es geht, weil wir das so toll geübt haben, aber erklär doch auch bitte nochmal unseren ZuhörerInnen da draußen, was denn dann bei der Deeskalationsstufe 6 passiert.
Die Deeskalationsstufe 6 wird von Prodema beschrieben als 4-Stufen-Immobilisationskonzept, also wie halten wir jemanden fest, beziehungsweise was machen wir, wenn der Patient nicht mehr kooperativ ist, weiter Handlungsdrang hat, sich selbst oder andere zu schädigen? Können wir den festhalten? Dürfen wir das überhaupt? Ab wann holen wir uns Polizeihilfe dazu? Das ist das, was wir uns hier im Haus überlegt haben. Wir haben da das genannt, glaube ich, Zugrifftechnik. Das ist quasi die Deeskalationsstufe 6. Wichtig für mich ist, dass wir, wenn wir jemanden halten müssen, was manchmal passiert, dann sollte er auch wissen, was mit ihm passiert, dass wir ihn verbal begleiten in dem Ganzen. Das heißt, dass einer auch den Patienten informiert, was passiert da gerade mit dir. Und genauso vielleicht auch die Kollegen dann Bescheid wissen, was kommt jetzt als nächstes, was machen wir jetzt. Das heißt, einer hat den Hut auf dann quasi.
Und was ganz wichtig ist, glaube ich, an dieser Stelle nochmal zu betonen, ist für alle, die da draußen uns zuhören, natürlich ist das aber jetzt nicht das, was immer passiert, weil wir wollen natürlich hier auch für Entstigmatisierung sorgen und das hört sich alles gerade so ganz schrecklich an,
richtig.
Aber im Endeffekt ist es ja so, dass das wirklich dann auch außergewöhnliche Situationen sind, die nicht häufig vorkommen und wo nur im äußersten Notfall quasi dazu gegriffen
wird. Genau,
das sind
die sogenannten Sensationen, ja, richtig, die aber nicht in der Regel passieren. Ne? In der Regel passieren ganz, ganz andere Sachen und viel häufiger und das finde ich so enorm wichtig, dass man dann die Haltung zum Patienten hat, dass man offene Türen hat statt verschlossene Türen, dass man ein offenes Ohr hat, zuhört, anstatt zu reden vielleicht mal, dass man sich selber reflektiert, damit wären wir dann auch in der Deeskalationsstufe 7, wenn wir jetzt sagen, Deeskalationsstufe 6, 4, 5 und 6 führt zur Deeskalationsstufe 7. Das heißt, wir müssen darüber reden, dass so etwas passiert ist. Nachbesprechung von Vorfällen sollte passieren. Nachbesprechung von Maßnahmen sollten passieren, dass man im Team für sich klar hat, wie können wir uns aufstellen, damit so eine Situation nicht nochmal wieder passiert. Und ein weiterer Teil der Deeskalationsstufe 7 ist die kollegiale Erstbetreuung. Das heißt, wenn jemand ein Opfer eines Übergriffs geworden ist, ein Patient hat sich so herausfordernd gezeigt, dass jemand verletzt wurde, dann begleite ich den Kollegen. Der hat im Rahmen seines vielleicht Wahnerlebens etwas gemacht, was traumatische Folgen haben kann bei dem Kollegen, dann weiß ich, ich bin für den Kollegen da. Dafür ist die kollegiale Erstbetreuung da und das ist auch ein Teil der Deeskalationsstufe 7 und hier im Haus als CAP genau. hinterlegt. Genau.
Als KEB, was sich ein bisschen mehr nach Geheimdienst anhört als nach irgendwas anderem. Und an dieser Stelle nochmal kurz Werbung, denn falls ihr euch dafür interessiert, was denn die kollegiale Erstbetreuung genauer ist, dann schaltet gerne in 2 Wochen rein, denn da wird dann die Folge zur KEB auch veröffentlicht. Aber jetzt nochmal weiter zu den Deeskalationsstufen, die wir vorhin schon besprochen haben. Ich finde nämlich ganz, ganz wichtig, was du auch gesagt hast, dass es viel um diese verbale Komponente geht. Es geht hier in dem Deeskalationstraining, was ich bei dir ja auch mitgemacht habe, geht es kaum um diese Stufe 5 und 6. Also natürlich wird es thematisiert, aber der Fokus liegt wirklich auf diesen verbalen Anteilen, auf das Zuhören, auf das, wie rede ich mit PatientInnen, die gerade ärgerlich sind. Und das sind ja diese Stufen 1 bis 4, die das vor allem abdecken.
Genau.
Sehr schön. Okay, jetzt haben wir schon viel über Deeskalationen gesprochen, auf welchen Ebenen das passieren kann, auf der verbalen Ebene, aber in den Stufen 5 und 6 dann halt auch so, dass man dann doch auch irgendwie körperlich wird. Aber was du auch ganz schön in der Folge jetzt, aber auch in dem Training, was ich bei dir begleiten durfte, rausgestellt hast, ist, es geht viel mehr um Haltung, es geht viel mehr um gewaltfreie Kommunikation, um wie gebe ich mich, wie reagiere ich in solchen Situationen und dass das auch wirklich vermeiden kann, dass es überhaupt zu größeren Auseinandersetzungen kommt. Und du als Profi, dich habe ich ja jetzt nun mal hier und ich möchte auch, dass unsere Menschen da draußen noch mehr davon profitieren. Hast du so ein Tool, was du den Menschen da draußen an die Hand geben würdest, wenn die auf der Straße mitbekommen, da ist irgendwie was los und irgendwie weiß ich nicht so richtig, was ich machen soll, aber ich möchte auch Zivilcourage zeigen und irgendwie helfen. Wie kann man das am besten machen? Was ist was, was du den Leuten da draußen gerne noch mit an die Hand geben möchtest?
Ich habe da 2 Ideen zu. Das ist einmal, ich unterrichte auch Gewaltprävention und Deeskalation im Amalender Ausbildungszentrum für Pflegeberufe im Westerstede für unsere Auszubildenden, wenn die ihre Einsätze hier haben. Und dann frage ich auch so am Anfang, Mensch, wie geht's euch? Was bewegt euch? Was habt ihr erlebt? Oder was für Sorgen habt ihr? Und dann kommt das immer alles auf den Tisch und dann hatte ich einmal einen Auszubildenden, der guckte mich an und lächelte mich an und sagte, das habe ich alles gar nicht erlebt. Ich sage, woran liegt das denn? Weil ich so ein freundlicher Mensch bin. Und das fand ich so schön, also das stimmt tatsächlich, wenn jemand, wie wirken wir denn auf jemanden? Ne? Sind wir offen und positiv und freundlich? Man muss kein breites Grinsen haben oder so, aber eine freundliche Grundhaltung, glaube ich, ist nicht verkehrt. Das kommt ganz, ganz gut an, glaube ich.
In dem Sinne vielleicht auch, dass Deeskalation und Gewaltprävention gar nicht bei den Menschen vielleicht auch beginnt, die dann ärgerlich werden, sondern eigentlich beginnt es bei uns selbst,
richtig,
oder? Bei dem ehrlichen Blick in den Spiegel. Ich liebe diese Formulierung, deswegen muss ich sie immer wieder mit reinbringen, weil du sie mir beigebracht hast. Aber ja, das finde ich sehr, sehr schön. Und was ist das andere, was du noch mitgeben würdest?
Dass wir als Helfende vielleicht auch da dahinter gucken können, was ist gerade mit dem los? Der sagt etwas, ja, aber meint er das wirklich so? Oder steckt da was ganz anderes dahinter? Was könnte ihn bewogen haben, so etwas zu sagen?
Und ich finde, das beschreibst du ganz gut, weil ich glaube, eine ganz, ganz wichtige Sache, die du hier den Menschen da draußen mitgeben möchtest, ist, dass man halt eben dahinter schaut, dass man das nicht vorverurteilt. Die Person sagt jetzt das und das, aber wahrscheinlich hat die Person einfach nur Angst oder vielleicht ist die Person gerade selber total verstört, weil sie gar nicht weiß, wo sie ist.
Ja, genau.
Und was jetzt passiert. Und ich glaube, das sind zwei ganz, ganz wichtige Punkte, die du hier den Menschen da draußen mitgegeben hast. Und zwar einmal dieses, wie stehe ich zu mir selber und was macht das mit meinem Verhältnis zu anderen Menschen, und auf der anderen Seite dieses nicht immer in Sensationen denken, hinterfragen, warum passiert es, und nicht direkt vorverurteilen. Und wenn du an dieser Stelle keinen Punkt mehr hast, der dir fehlt, dann würde ich mich bei dir für diese wunderschöne Folge bedanken und den Leuten da draußen noch einen wunderschönen Tag, Abend oder Morgen wünschen.
Die Wünsche auch von mir.
Bis dann.
Tschüss.